Ein Monat ist jetzt vergangen, deswegen gibt es in den letzten Tagen wieder ein wenig mehr Aufmerksamkeit für das Thema. Wie empfindest du denn diese Konjunktur des Hinschauens zu einem gewissen Datum?
Na, das ist ja immer zwiespältig. Also auf der einen Seite ist so ein Termin natürlich nochmal würdig, darauf zu schauen, dass so ein Ereignis bereits 4 Wochen zurückliegt und wir einen Moment innehalten und darauf schauen, dass wir wirklich ein ganz tragisches, furchtbares Ereignis hatten, die immer noch in den Knochen sitzt. Die Traurigkeit, die Stille und vor allen Dingen auch noch dieser Termin, 19. März, hat auch noch mal was Paradoxes, was für Hanau auch noch für die Geschichte steht. Denn am 19. März 1945 wurde Hanau genau an dem Tag zerstört, also quasi durch den Nationalsozialismus, durch den Krieg wurde dann danach durch die Alliierten Hanau zerstört und das ist fast schon wie verbunden, dieses Ereignis, das uns daran erinnert, wie Rechtsterror, der Rassismus Eintrag erhält. Der zweite Teil ist natürlich die Beobachtung, dass wir in den ersten 5 Tagen wir natürlich schon eine gewisse Karawane hatten an Journalisten. Hanau war ja nie so richtig eine Weltstadt, wurde dann leider Gottes eine Weltstadt, unrühmlich, und dann war es wieder ein bisschen still. Und jetzt kurz vor dem Datum haben sich jetzt wieder die Öffentlichkeit sich daran erinnert, ach, da müssen wir doch vielleicht berichten. Ich meine das gar nicht unrespektierlich, das gehört wahrscheinlich zu unserer Zeit dazu und insbesondere auch noch zu Zeiten, die wir alle ertragen müssen mit unserem Covid-19, die uns ja alle treffen an der Stelle und wir ein Stück weit ganz anders die Sachen anschauen werden und müssen.
Welche Rolle übernimmst du denn als Opferbeauftragter, also als Leiter der Koordinierungsstelle für Anliegen der Angehörigen? Was sind denn da gerade so konkrete Dinge, um die du dich kümmerst?
Na, grundsätzlich ist diese Koordinierungsstelle, wie der Name sagt, eine Koordinierung. Also wir selbst sind ein Team von jetzt mittlerweile fast 20, 25 Leute, die trotz dieser Zeit aktiv sind. Also das sind Ehrenamtler, die wirklich in ihrer Freizeit mit Herzblut das Gremium Ausländerbeirat tätig ist. Wir haben aber sehr viele städtische Mitarbeiter, die trotz dieser Zeit sich dieser Aufgabe widmen. Und ich habe die Aufgabe, diese Koordinierung von der einen Seite, was die Bedarfe sind, die Kommunikation zu den Angehörigen, aber auch den weiteren betroffenen Augenzeugen, den Händlern, die jetzt auch ein Stück weit darunter leiden, dass sie, dass das Geschäft nicht läuft, auch neben dem Virus auch. Und wir schauen, dass die Leistungen, die erbracht werden, ganz konkret jetzt beispielsweise eine neue Wohnung zu finden, finanzielle Unterstützung zu geben, psychotherapeutische Hilfen anzubieten, die auch angenommen werden, nur einige Beispiele zu nennen.
Du hast ja jetzt auch gerade schon die Situation in Hanau selbst beschrieben, also diesen Journalistenpool quasi, der da jetzt gerade wieder nach einem Monat bei euch dasteht. Wie sieht's denn, abgesehen von den JournalistInnen, die da gerade bei euch vielerorts rumlaufen, wie sieht's denn aktuell aus in Hanau? Also wie geht man denn mit dem Anschlag um in der Stadtgesellschaft?
Also jedes Mal, wenn man, gestern war wieder auch Markt, wir haben Mittwoch und Samstag unseren wunderschönen Hanauer Markt, kann ich jedem mal empfehlen, außerhalb der Zeit Hanau zu besuchen. Es ist eine wunderschöne Stadt. Und da merkt man schon, erstes Mal sind die Besucher weniger aufgrund der Situation. Aber jedes Mal, wenn ich dann vorbeilaufe, die Leute bleiben stehen, halten inne, gucken da quasi am Brüder-Grimm-Denkmal. Ja, es ist da. Es ist das riesengroße Plakat über ein Rathaus. Es waren keine Fremden. Ja, und sie gehörten dazu. Das ist tatsächlich immer noch da, aber dieses Covid-19 hat natürlich auch noch mal etwas anderes bewirkt, das natürlich ganz ureigene persönlichen Bedürfnisse, weil das trifft uns ja auch hier noch mal ganz anders hochpersönlich, das ein Stück weit überlagert. Das heißt, wir haben so eine ganz paradoxe Gemengelage von der Situation 19. Februar und dann jetzt die Situation, die uns ja alle, auch mich persönlich und auch in unserer Arbeit und wir auch Distanz halten müssen und auch tun, damit umzugehen.
Welche Konsequenzen wurden denn jetzt eigentlich auf lokaler Ebene aus dem Anschlag gezogen? Also soll es zum Beispiel auch eine verstärkte Einbeziehung migrantischer Personen oder Gruppen in die städtische Politik geben? Gibt es da vielleicht auch Änderungen im Bildungsbereich oder liegt es auch gerade quasi alles eher brach durch die aktuelle Corona-Situation?
Ja, wir haben im Grunde nach der Trauerfeier, das war ja dann erst am 4. März, dann gesagt, wir beginnen tatsächlich mit der Aufarbeitung und gucken. Und die Signale aus der Stadt, aus dem Kreis, aus dem Land, wie auch vom Bund, sind da. wo wir gesagt haben, ja, das geht in die richtige Richtung. Und Kemal Kocak sagte das ja auch in der Trauerrede, es müssen Taten folgen. Und so sehen wir das auch, dass viel Gutes auf den Weg gebracht worden ist. Und dann kam jetzt die Situation, dass, und das meine ich jetzt gar nicht, dass es jetzt verschwindet, sondern ein Stück weit wird das jetzt auf Pause gedrückt. Weil alle Ressourcen und alle Inhalte richtigerweise jetzt auch um die Sicherung der Versorgung der Gesellschaft, was wir gerade haben, überall in Deutschland und auf der Welt, dafür jetzt Sorge zu tragen, dass wir jetzt gut in die nächsten 4 Wochen, 6 Wochen, wir wissen es ja alle nicht, hinüberkommen. Hat aber natürlich so ein bisschen die Befürchtung, und da sollten wir vielleicht nochmal in 6 Wochen telefonieren, Andrea, weil wenn wir wieder ein bisschen hochfahren, den Alltag und wieder zur Normalität, wenn man das so sagen kann, führt, inwieweit das, was du gerade fragst, tatsächlich angefangen wird umzusetzen. Ja.
Eine elementare Erkenntnis aus den NSU-Morden hätte ja eigentlich sein müssen, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass die Betroffenen gehört werden, dass sie noch überhaupt zugehört wird. Wie schätzt du denn die Situation nach dem rassistischen Anschlag in Hanau ein? Also wo finden da die Stimmen der Angehörigen überhaupt Gehör und wo halt auch vielleicht gar nicht?
Also wir haben ja, und das war die Gunst der Stunde, so auf sowas kann sich keine Kommune und die dort die Akteure sich auf sowas wirklich vorbereiten. Das hat uns getroffen in Hanau und wir haben in dem Moment das Richtige getan. Wir haben sofort das Primat gesagt, wir müssen die Angehörigen hören. Wir haben alles darauf abgestellt, dass wir die Opfer hören müssen, die Bedarfe ermitteln. Und das machen wir bis heute so. Also wir im Kernteam gucken immer, wie geht's den Leuten, was brauchen sie. Sie selbst müssen sich ja auch erstmal formieren, als Stimme der Opfer zu sein. Da ist die Zeit noch zu frisch, zu sagen, gibt es eine Stimme? Es gibt ja 9 Familien, weitere Opferlagen, die sich ja auch erstmal zusammentun müssen. Wieder das Thema Corona. Momentan Distanz ist nicht möglich. Und das Zweite ist, du sagtest mit den NSU-Morden, wir haben eine ganz interessante Situation. Nämlich, wir haben das Netz mit ganz vielen Hasskriminalität, mit Kommentaren, die wirklich unerträglich sind. Da ist schon der Wunsch, dass wir da viel konsequenter weiterhin vorgehen. Es wird immer wieder gesagt, wir wollen das tun, aber es ist in dem Moment echt unerträglich von den Dingen, die im Netz so kursieren. Und das Zweite ist, dadurch, dass die Ermittlungsbehörden sehr genau, und das ist total nachvollziehbar, ermitteln und wollen an der Stelle auch die Aufklärung so gut wie möglich machen, haben wir eine Situation, dass wir nach 4 Wochen noch kein offizielles Ergebnis der Ermittlungsbehörden haben. Das heißt, wir wissen alle noch nicht offiziell, wie war der Tathergang, was war die echte Motivlage, gab es weitere Täter, gab es ein Umfeld. Und die zweite Bitte darin war auch immer, das sage ich auch hier an dieser Stelle, wenn die Ermittlungsbehörden das veröffentlichen, tun Sie bitte einen Gefallen, reden Sie erst mit den Opfern. Das Allerschlimmste ist, wenn Sie das alles zuerst in der Presse lesen. Und ich glaube, wir tun wirklich ein Gutes, dass die Ermittlungsbehörden das Gespräch direkt suchen und das direkt den Opfern sagen. Und dann kann man dann mit Augenmaß die Dinge veröffentlichen, die notwendig sind, was die Öffentlichkeit zu wissen hat.
Wie geht's denn mit dieser von dir gerade beschriebenen Situation den Angehörigen derzeit? Das ist wahrscheinlich schwierig zu beschreiben, aber kannst du da einen groben Abriss geben?
Na, dadurch, dass die Gremiumsmitglieder immer wieder in Kontakt stehen, jetzt natürlich telefonisch, ist das natürlich auch in jedem ist ja ein Familiensystem. Ja, du musst es dir so vorstellen, das ist ja nicht eine Person, sondern da ist ja ein ganzes Familiensystem betroffen. Bruder, Schwester, Mutter, Vater, Tante, Onkel, weitere Angehörigen, Freunde. Und das ist sehr unterschiedlich. Insgesamt ist das gefestigt, aber wir haben immer noch ganz schwierige Lagen der Verarbeitung und der Traumatisierung in den Fällen. Und es gibt junge Menschen in den Familien, die wollen ein Stück weit, nicht weil sie unrespektierlich sind, sondern sie wollen ja ein Stück weit das verarbeiten und wollen eine gewisse Normalität auch in ihrem Leben haben. Ja? Also die normalen Dinge wieder tun zu können. Ich glaube, das ist ein wichtiger Drang. Und deswegen habe ich den Begriff, und den möchte ich auch gerne weiter prägen, wir sollten die Opfer zu Beteiligten machen. Denn wenn wir sie immer behandeln als Opfer und sie fühlen sich dann irgendwo in der Gesellschaft als Opfer, dann ist das wahrscheinlich das, was der Täter möglicherweise indirekt wollte. Nein, wir sollten versuchen, sie jetzt so zu begleiten, dass sie wieder Teil und Mitte der Gesellschaft werden und sind Beteiligte. Sie haben ein Opfer, aber sie sind nicht ein Leben lang Opfer. Ja, das ist so auch die Marschrichtung. Und da mit Augenmaß auch die Resilienz und die Stärkung der Systeme auch ein Stück weit zu fordern. Und andererseits natürlich mit sehr viel Augenmaß und Sensibilität diese Opferlage und die Traurigkeit und den Schmerz zu begleiten.
Die Morde in Hanau, die haben ja eigentlich viele Menschen erschüttert. Danach gab es vor allen Dingen auch viele Solidaritätsbekundungen. Jetzt wird medial vor allem über die Situation zur Corona-Epidemie gesprochen. Für einige Menschen scheint damit dieser rassistische Anschlag in Hanau weit entfernt. Darüber haben wir ja auch gerade schon gesprochen. Was denkst du denn, wie kann denn die Erinnerung an den Anschlag wachgehalten werden?
Also es gibt da kleine Maßnahmen. Es wird ein Gedenkmal geben am Hauptfriedhof. Es wird an den Tatorten wird es Gedenkstätten geben, die dann mit den Angehörigen. Wir wollten damit beginnen. Herr Kaminski hatte das jetzt schon vorgehabt, auch auf Pause gedrückt, mit den Angehörigen auch darüber zu sprechen. Also die Erfahrung auch aus den anderen Anschlägen, nicht weil wir sie lernen, sondern weil wir von Anfang an gesagt haben, so müssen wir es tun. Es ist auch die Frage, wie gedenken wir, ist immer auch wieder in Beteiligung mit den Angehörigen zu gestalten. Und nicht so. Das ist ein ganz wichtiges Primat. Das Zweite ist natürlich, was auch gefordert ist, wie kann ich das institutionalisieren, also eine Stiftung. Wir haben hier die Internationalen Wochen gegen Rassismus, wir haben einen Stiftungsrat, der hier wunderbar funktioniert. Wir haben eine sehr funktionierende Community, die sich gegen den Alltagsrassismus auch einsetzt. Diese Institution zu stärken, zu fördern, das wäre von Staat wünschenswert, aber auch von der Gesellschaft, weil es gibt ja schon Akteure. Wir müssen ja gewisse Dinge gar nicht so sehr neu erfinden. Wir müssen ja diejenigen, die ja schon lange, lange darüber reden, die darüber auch auf die Straße gehen, diese müssen wir ein Stück weit mehr in den Fokus nehmen, weil das sind genau die, die das Thema transportieren.
Es gibt keine Wiedergutmachung für das, was passiert ist. Das ist ganz klar. Welche konkreten Forderungen der Angehörigen aber bleiben offen und was braucht es denn, damit sie umgesetzt werden?
Ja, es gibt Forderungen von lebenslanger Betreuung. Es gibt Forderungen darüber, dass man einen zentralen Ansprechpartner hat. Es gibt Forderungen einer Stiftung. Es gibt aber auch Forderungen, dass beispielsweise bei einem Tathergang, dass der Stein, wo derjenige dort gestorben ist, dass er dort ein eigenes Mahnmal bekommt. Weil für diese Familie aus dem kultursensiblen Bereich ist das emotional hochwichtig. Es steht nur darum, dass dort ein Gedenken stattfindet. Also wir haben so einen bunten und breiten Strauß an Themen, die nicht singulär ist, wir machen jetzt so eine Art Musterlösung, sondern es ist von Gedenken an einem Stein, wo einer gestorben ist, bis hin zu der Frage, ob wir hier eine Stiftung auf den Weg bringen.